Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Der Klimatag heute bei uns und hier jetzt mit einer Stunde Gespräch mit unserem Kollegen aus der Umweltredaktion Georg Ehring. Wir haben gerade so ein bisschen über Szenarien gesprochen und klar, das ist dann immer düster. Man könnte dann fast in so eine Kopf-in-den-Sand-Situation kommen, aber nur weil wir eher alle irgendwann sterben, stehen wir ja trotzdem morgens in der Regel noch auf. Also sollten wir auch hier natürlich etwas tun. Und Georg Ehring, Sie haben gerade noch mal kurz, als der Song lief, gesagt, ja, man kann ja auch immer noch mal daran denken, wenn man mehr tut als das, was wir uns vorgenommen haben, könnte es schon auch gut werden.
Ja, das ist so. Es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben die Möglichkeit, dass es gut wird, die 1,5 Grad auch einhalten. Zum Beispiel die Internationale Energieagentur. Fatih Birol, ihr Chef, sagt immer oder hat in letzter Zeit eine recht optimistische Haltung eingenommen. Die Internationale Energieagentur, das ist eine Organisation von Ländern, die sich um die Energieversorgung kümmert, gegründet nach der Ölkrise. Und die setzen ganz stark auf erneuerbare Energien, fordern die Verdreifachung der Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030, also eine große Kraftanstrengung. Und aufgrund der Tatsache, dass diese Energieformen, also Sonne und Wind, immer billiger werden, hält Fatih Birol das für realistisch. Man muss noch einiges an Fördermaßnahmen dazu tun, gerade für Länder, die das aus eigener Kraft nicht schaffen, also Staaten des Südens. Aber die Erneuerbaren entwickeln sich sehr, sehr dynamisch und die Lücke lässt sich mit ganz viel Aufwand und ganz viel guten Willen und ganz hohen Investitionen noch schließen.
Das ist sozusagen das Ideal, das, was wir schaffen sollten. Und dann ist da die Realität von Klimaschutzmaßnahmen, die hat sich eine internationale Studie gerade angeschaut und hat da insgesamt rund 1500 Klimamaßnahmen der vergangenen zwei Jahrzehnte weltweit sich angeschaut. Und von diesen 1500 Klimamaßnahmen in diesen Jahren waren aber laut der Studie nur 63 wirklich hilfreich und erfolgreich. Wir haben das heute Mittag angesprochen eben mit der Ökonomin Claudia Kempfert und die hat da Folgendes gesagt.
Generell ist es doch erstmal positiv zu sehen, wie viele Klimamaßnahmen es mittlerweile auch schon gibt. 1500 Klimamaßnahmen aus 41 Ländern. Da sieht man eben auch große Unterschiede. Also die Länder, die verantwortlich sind für Klimawandel, müssten sehr viel mehr tun, haben aber mittlerweile auch schon einen breiten Maßnahmenmix. One fits all, also so ein Instrument, was für alles geht, das klappt eben nicht.
Das wäre natürlich schön, wenn wir das hätten, Georg Ehring. Ist das gut oder positiv, wie sie sagt, immerhin so viele Klimamaßnahmen, oder ist es sehr erschreckend, dass nur 63 davon erfolgreich waren?
Auf den ersten Blick ist die geringe Zahl der erfolgreichen Maßnahmen schon erschreckend, aber immerhin, man weiß jetzt, was wirkt. Und ich möchte noch einschränkend dazu fügen, es wurden ja, soweit ich weiß, auch Dinge wie die Abwrackprämie für alte Autos mit untersucht. Und da war ja nur der Klimaschutz im Titel. Es war im Prinzip eine Subventionsaktion für die Autoindustrie, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes gemacht wurde. Und sowas wird dann mit analysiert und ich freue mich, dass das Ergebnis dann so eindeutig ist. Nein, das tauchte nicht.
Es gibt viele Dinge, die am Rande oder gar nicht damit zu tun haben und dann gibt es die im Kern. Und die im Kern sagen ja zum Beispiel, wir müssen umstellen auf erneuerbare Energien. Das ist einer der wichtigen Punkte. Klimawandel eben wenigstens verlangsamen. Wie gut sind wir da? Solar, Windkraft, Wasserstoff, Erdwärme. Welche dieser Technologien zeigen sich jetzt eben, wo wir ein paar Jahre drauf schauen, als wirklich erfolgreich?
Also am erfolgreichsten ist derzeit die Solarenergie. Solarenergie ist in großen Teilen der Welt inzwischen die billigste Energiequelle für Strom überhaupt. Sie ist in manchen Regionen der Welt sogar billiger als Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen. Und das setzt sich explosionsartig fast durch. In China werden unglaublich viele Solaranlagen installiert. In Deutschland ist die Solarenergie der Bereich, wo wir unsere Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien inzwischen auch erfüllen. Das zweite ist die Windenergie. Die setzt sich auch durch, nicht ganz so schnell, aber auch mit hohen Zuwachsraten weltweit. Bei uns ist es noch nicht so weit in Gang gekommen, aber auch da gibt es inzwischen einiges an Wachstum. Man kann nicht nur auf die Solarenergie setzen, weil im Winter bringt die nicht so viel, im Sommer bringt die viel und man braucht die Windenergie als Ergänzung, damit man auch im Winter den Strom hat. Diese beiden Techniken sind aber dabei, die Energiewelt grundlegend zu verändern. Und zusammen mit Batteriespeichern und Leitungen können die für ein solides und unterbrecherfreies Stromsystem sorgen, wenn man Dunkelflauten noch zum Teil übergangsweise mit Gas und irgendwann mit Wasserstoff füllt.
Diese Situation, Sie haben gerade gesagt, dass man den Strom eben ja nicht nur dann hat, wenn die Bedingungen für die jeweilige Technologie gut ist, Sonne da ist, Wind da ist, sondern immer da sind. Das ist ja was nochmal mit Anfang des Ukraine-Kriegs ganz deutlich ein Thema gewesen ist, Energiesicherheit. Natürlich da ganz anders eingebrochen, aber hat das schon die Diskussion schwieriger gemacht, einfach weil da so eine neue Sorge noch dazugekommen ist, wirklich funktioniert das Ganze? Man hat dann ja auch über viele Dinge gesprochen, die eigentlich schon abgehakt schienen.
Also für mich ist die Debatte über die Energiesicherheit doch etwas größer geworden, als sie es eigentlich sein muss. Einmal muss man sich ja überlegen, man wird die alten Kraftwerke nicht endgültig verschrotten, wenn man nicht weiß, dass die neuen für sichere Stromversorgung sorgen. Das heißt, man wird die alten Gas- und vielleicht auch Kohlekraftwerke erst dann wirklich stilllegen, wenn man weiß, dass sie für eine sichere Stromversorgung nicht mehr gebraucht werden. Und dann entwickelt sich gerade in der ganzen Welt ein Geschäftsmodell mit Batterien. Man speichert billigen Solarstrom und Windstrom ein, wenn die Sonne eben scheint oder der Wind stark weht und Strom im Überfluss vorhanden ist, und verkauft den dann zu höheren Preisen, wenn die Sonne eben nicht mehr scheint und wenn der Wind schwach ist. Und das ist ein Geschäftsmodell geworden. Und ein Geschäftsmodell heißt, da fließt ganz viel Geld rein. Die Technologien sind inzwischen auch soweit. Die Batteriespeichertechnik ist sehr, sehr viel billiger geworden in den vergangenen Jahren. Und das sorgt dafür, dass Schwankungen ausgeglichen werden können. Und wenn man damit Geld verdienen kann, ist das die solideste Sicherheit, dass es auch eingeführt wird.
Also insgesamt kann man eigentlich schon sagen, da läuft vieles.
Da läuft sehr vieles. Das schwankende Energiesystem mit Wind und Sonne zu einer sicheren Stromversorgung zu bauen, das ist teuer. Die Kosten sinken, aber es ist teuer. Aber ich vermute, dass es billiger ist als das frühere Energiesystem und dass durch die Umstellung die Strompreise auf die Dauer auch sinken.